Flo, hast du deine iCloud verschlüsselt?
Offenbar ja, aber wo du es mich vorher gefragt hast, habe ich nochmal überprüfen.
Und du hast sie aber verschlüsselt?
Aber ich habe sie verschlüsselt.
Tatsächlich, ich nicht. Ich habe Angst, wenn ich da das Pop-up bekomme, dass ich meinen Key muss aufschreiben und dass ich sonst nie mehr an meine Daten ankomme. Dann komme ich alte Füße über und lehne es dann gleich ab.
Ha, im Zweifelsfall fragst du einfach den Mr. Dahmer.
Willkommen zu Angefressen, einem Digitec-Podcast rund um Apple. Ich bin Samuel Buchmann und mir gegenüber steht der Florian Brocki.
Hallo zusammen.
Ja, wir reden heute über drei Themen an der Schnittstelle zwischen Apple und Politik, kann man so sagen. Und in einem davon geht es eben um die iCloud-Verschlüsselung und dass die in Zukunft vielleicht nicht so privat ist, wie man das im Moment das Gefühl hat. Wir fangen aber an mit einer kleineren News, wo man aber so ein bisschen exemplarisch daran sieht, glaube ich, wie Apple versucht, also den Weg durch die politischen Gegebenheiten zu finden. Und zwar hat Apple ja seit 2023 aufgehört, Werbung zu schalten auf X, also ehemals Twitter, die Plattform von Elon Musk. Und das haben sie dort sonst aufgehört, weil sich der Elon Musk so bei ganz vielen Werbetreibenden ein bisschen unbeliebt gemacht hat, weil er irgendeinen antisemitischen Post nicht selber geschrieben hat, aber geteilt hat. Und das hat dazu geführt, dass dort ganz viele Firmen gesagt haben, hey, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben und wir ziehen jetzt unsere Werbung dort zurück. Das hat eine grosse Kontroverse gegeben, aber unter diesen Firmen war eben auch Apple gewesen. Sie haben also wirklich keine Werbung mehr geschaltet seit 2023, weil Brand Safety und es ist ja auch nicht mehr so moderiert wie früher und dann haben sie halt irgendwie Angst gehabt. Mindestens ist das offizielle Statement, dass man dann noch neben irgendwelchem Nazi-Content Apple-Werbung sieht und das
ja. Eine Assoziation schafft.
Genau, und das ist halt dann nicht so gewollt. So, und jetzt, letzte Woche hat aber Apple tatsächlich das erste Mal wieder Werbung geschaltet auf X. Anscheinend sind das so zwei Promos gewesen, einmal für die zweite Staffel von Severance und irgend so ein Privacy-Feature von Safari.
Entschuldigung.
Hat eine gewisse Ironie. Und jetzt warum? Oder? Eigentlich hat sich ja überhaupt nichts geändert bei X. Also es gibt auch immer noch gleich wenig Moderation, ob man es jetzt gut findet oder nicht, das sei dahingestellt. Aber einfach geändert hat sich eigentlich nichts. Die Plattform gehört ja immer noch Elon Musk. Elon Musk ist jetzt auch nicht weniger kontrovers geworden, würde ich mal behaupten, seit 2023. Und das Einzige, was sich aber geändert hat, ist natürlich die Politik. Und zwar, dass der Elon Musk jetzt natürlich relativ viel Einfluss hat in den USA, seit der Donald Trump der Präsident ist und er ja da der Effizienzberater und so weiter ist. So, das hat sich geändert und jetzt könnte man natürlich sagen, ihr Heuchler, Apple, oder? Ihr zieht eure Linien nicht durch, ihr seid so ein bisschen das Fähnchen im Wind. Und ich weiß nicht, da ist ein bisschen etwas dran.
Ja. finde ich schon auch, sie sind auch nicht die einzigen, also sind Apple ist nicht die einzige Firma, die sich da Schuhe muss anziehen, ja. Aber ja, ich finde schon.
Das kann man schon sagen, oder? Andererseits, pragmatisch gesehen kann man einfach sagen, der Tim Cook ist halt einfach, er ist ein Pragmatist. Er schaut einfach, okay, wo gibt es so die politischen Schlachten und er wählt die, glaube ich, sehr sorgfältig aus. Also er schaut quasi, wo ist es wie nicht so wichtig, wir gehen einfach nach, damit Ruhe ist und wo lohnt es sich, um irgendwie zu sagen, hey, nein, da ist die Grenze und wir weichen irgendwie nicht ab von unserer Überzeugung.
Absolut. Und in dem Fall denke ich jetzt, das ist so der seltene dritte Fall. Also, da kann man natürlich verschiedener Meinung sein. Ich rede jetzt da nur für mich selber. Ich denke, da hat es schon einen gewissen Einfluss, wenn ein grosser Player wie Apple sagen würde, hey, da sind wir nicht so einverstanden. Aber ich verstand natürlich, dass sie als US-amerikanische Firma da einem riesigen Druck ausgesetzt sind, weil, so wie sich jetzt gezeigt hat, oder ist noch nicht einmal ein Monat, wo jetzt da das Government gewechselt hat, hat der politische Wind schon stark gedreht. Und man sieht, die machen das, was sie sagen, zumindest im Moment. Und unabhängig davon, wie man das sieht, merkt man schon, ja, Wenn du dich so diametral gegen die stellst, dann könnte es eine schwierige Zeit vor dich haben als Firma.
Genau, und ich denke, das weiss eben auch den Tim Cook, respektive einfach die ganze Apple-Führungsriege. Und man muss ja auch sagen, das war auch schon in der ersten Amtszeit von Trump ähnlich gewesen. Also der Tim Cook hat auch dort schon den Kontakt nicht gescheut, oder? Also er ist ja so an die Treffen gegangen und dann ist ja der Team Apple gewesen und so. Also das ist ja alles schon vor fünf Jahren oder so etwas passiert. Und er hat dann da, glaube ich, auch eine Ausnahmeregelung bekommen, dass die iPhones oder generell die Apple-Produkte nicht den Strafzöllen aus China unterliegen. Also das hat dort wirklich auch gewirkt, dass er halt so das Lobbying betrieben hat. Und das hat er nicht nur beim Trump gemacht, sondern das macht Apple grundsätzlich, also auch beim Job. Biden, genau, oder? Dort ist ja medienwirksam auftreten, zum Beispiel, wo die neue Fabrik von TSMC in Arizona, wo so Chips hergestellt haben, oder? Das ist ja die taiwanesische Firma, die in den USA Fabrik gebaut hat. Und dann natürlich er können sagen, so, jetzt made in the US und so. Und dort ist ein Team Cook dann auch eben auftreten und hat gesagt, ja, wir Apple, wir kaufen da Chips. Und das hat so eine Medienwirkung gehabt. Also das macht Apple grundsätzlich gern. So ein bisschen der Opportunismus. Und ich denke jetzt, so ähnlich wird es auch wieder das mal laufen, oder? Man hat es ja schon seit Anfang an gemerkt, also Tim Cook respektive, ich weiß gar nicht, ob es er persönlich ist oder Apple, hat eine Million, glaube ich, gespendet an die Vereidigungsfeier von Trump. Es haben ja ganz viele Technik.
Dort sind sie auch in guter Gesellschaft, genau. Andere haben mehr gespendet sogar noch.
Ja, ja, Mark Zuckerberg hat doch irgendwie die Party noch organisiert und so.
Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen... Das ist so ein bisschen Gomilfaux einfach. Ja. Also man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass das bei beiden auch der Fall war.
Ja, oder? Ja. Also. Das weiss ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber wie du sagst, das gehört ein bisschen zum guten Ton. Mhm. Und du hast dann auch gesehen, die ganze Tech, übrigens, falls ihr da irgendein Nebengeräusch gehört bei uns, wir haben da wieder eine Baustelle und allenfalls hören wir mal einen Bohrer, das tut uns leid. Genau. Wo bin ich gewesen? Entschuldigung. Ja, genau. Also man hat auch gesehen, bei der Vereidigung sind halt all die Tech-CEOs sind in der vordersten Reihe gestanden. Also von Google, das Sundar Pichai.
Bezos. Und
genau, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Der Satya Nadella nicht, interessanterweise.
Er hat Wäsche gehabt.
Er hat Wäsche gehabt, genau. Aber der Tim Cook, der war dort. Und zwar sogar näher beim Trump als alle anderen, interessanterweise. Also der ist wirklich so... Er ist so hinführen gekommen, auf so einem Teppich, der Trump, und der Tim Cook ist quasi an dem Teppich gestanden und ist aber einer der Einzigen gewesen, der Trump die Hand geschüttelt hat, wo der reingekommen ist zu seiner Vereidigung. Also ist wirklich physisch sehr nah, und wer so House of Cards gesehen hat, wo man das noch hätte schauen dürfen, dort weiss man, Nähe ist alles. Also Nähe zu der Macht ist wichtig, auch physische Nähe. Mhm. Und ja, eben, das gehört, glaube ich, schon dazu, dass halt Apple sich auch mit dem Elon Musk einigermaßen gut stellt, weil er jetzt aber so viel Einfluss hat. Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass man sagt, ja, jetzt schalten wir wieder ein bisschen Werbung, dass da Kille im Dorf bleibt. Ja.
Ist halt.
Aber, was ich vorher gesagt habe, es gibt dann schon so Stellen, wo man dann merkt, hey, mal, da haben es irgendwie Grenzen. Mhm. Zum Beispiel... ist ja jetzt ein grosser Trend, ist ja da die Abschaffung von dem DEI, oder quasi Diversity, was ist es, Equity?
Identity.
Irgendwie, also einfach die Diversitätspolitik, genau. Oder, dass man quasi schaut, dass eine Chancengleichheit herrscht und ist ja der Trend, dass man das alles, all die Programme quasi absagt. Und es gibt da ganz viele Firmen, wo das dann auch machen. Also Meta hat zum Beispiel alle DEI-Programm beendet, JP Morgan, also die grosse Bank, hat das alles beendet, Walmart zum Beispiel. Also es gibt viele grosse Firmen, die machen das tatsächlich, und dort muss man natürlich sagen, wahrscheinlich ist es so ein bisschen opportunistisch, weil es einerseits natürlich der Regierung gefällt, der momentane, und andererseits ist es sowieso etwas, was kostet.
Ja, das ist gerade gut, wenn
man das kann. Gut, oder? Dann hast du einen Deckmantel, ja, das ist gut, können wir gerade abschaffen.
Kostenkiller.
Aber Apple macht das nicht. Also Apple hält tatsächlich an diesem Programm fest und empfiehlt auch seinen Investoren. Es gibt einen Vorschlag von so einer Gruppe, von so einem konservativen Gremium, das heisst irgendwie National Center for Public Policy Research. Klingender Name. Auf jeden Fall gibt es einen Vorschlag oder respektive eine Empfehlung von denen an alle Firmen, dass sie eben die DEI-Programme abschaffen, und Apple empfiehlt den Investoren, das abzulehnen. Und die Programme weiterzuführen. Also dort merkt man halt schon, das ist jetzt so ein Wert, wo Apple schon recht stark dafür einsteht, wo sie auch so ein bisschen eine Grenze ziehen. Und ich denke eben, das wird jetzt sich so ein bisschen fortsetzen über die nächsten 4 Jahre. Das wird sicher nicht einfach, auch mit den ganzen China-Zöllen und so weiter. Also
da kommt noch etwas. Oder? Das ist ja etwas, ich bin ja jetzt kein grosser Wirtschaftsexperte, aber das ist natürlich etwas, wo immer mit einem relativ mittel- bis langfristigen Delay sich erst bemerkbar macht. Oder? Und das ist ja generell, die Politik reagiert ja immer nur, also können sie auch nicht viel anders, oder? Also, aber ich hatte halt schon das Gefühl, weil er so früh war, könnte es noch auf den Trump zurückfallen. Aber wenn er jetzt mit dem noch irgendwie gewartet hat, 2 Jahre, bis sich das bemerkbar macht, wäre dann schon wieder ein anderer am Hebel.
Ja, das kommt noch dazu.
Und wenn einem grundsätzlich das Verständnis ein bisschen fehlt, wie die Zyklen verlaufen, dann heisst es dann wieder, ja, ist uns besser gegangen.
Ja, genau.
Oder ja, werden wir sehen.
Ja, also... Ja, ich denke, da kommt Apple sicher auch in eine heikle Zeit rein. Weil es ist immer schwierig, oder? Wenn du natürlich den Preis musst erhöhen musst. Auch wenn du sagen, ja, es ist halt wegen der Zölle. Die Kunden sehen es halt einfach nie gern, oder? Das ist einfach so.
Absolut.
Ja gut, also so viel zu den USA. Und ich glaube, dann gehen wir weiter von den USA über den Teich auf Großbritannien. Und dort ist auch etwas passiert, Flo.
Genau, also die wollen jetzt alles wissen, darum habe ich auch meine ominöse Anspielung gemacht vorher auf Samuel seine Verschlüsselung. Also es ist ja so, dass die Behörden von UK bei Apple eigentlich, man kann jetzt sagen, angefragt hat oder eigentlich verlangt hat, dass sie dort eine Hintertür einbauen in die Backups von iCloud. Weil sie gern Zugriff möchten. Mit den üblichen Begründungen, organisiertes Verbrechen, Terrorismus, Kinderpornografie oder pädosexuelle Verbrechen und so weiter. Und sie möchten das gerade gern weltweit.
Und da muss man vielleicht schnell sagen, was die iCloud-Verschlüsselung ist. Ja. Oder? Weil ich glaube, vielen geht es so, ich habe das auch lange gar nicht gekannt. Das ist ja, viele Sachen sind ja zum Teil schon verschlüsselt. Ich glaube, Gesundheitsdaten und so werden verschlüsselt, zum Beispiel auf dem Gerät gespeichert, aber deine Backups standardmäßig, die sind nicht verschlüsselt. Und du kannst es aber aktivieren und es ist aber Opt-in. Also genau. man muss selber
aktiv.
Genau, also wenn ihr jetzt aus eure iCloud verschlüsselt, dann müsst ihr in die Systemeinstellungen, dort habt ihr so eure iCloud-Einstellungen und dann hat es dort unter erweiterter Datenschutz, kann man das aktivieren und dann ist die iCloud verschlüsselt und man kommt wirklich nur noch mit dem Zugangscode halt rein.
Relativ komplexe Key.
Genau, und auch Apple selber kommt nicht mehr dran. Oder? Das ist wirklich dann die Idee, dass nicht mal Apple Zugriff hat, sondern nur noch du. So. Und das, wenn sie jetzt eben backdooren.
Das wollen sie backdooren, eben aus diesen Gründen behaupten sie jedenfalls. Aus Sicherheitsgründen möchten sie einfach dort eine Backdoor haben. Und das ist Das hat eigentlich verschiedene...
Und eben auch von mir dann, wohlgemerkt. Also Apple müsste eigentlich eine Backdoor bauen, dass England meine iCloud kann durchsuchen.
Absolut. So. Was haben wir mit England zu tun?
Oder? Ja, also Großbritannien, Entschuldigung.
Großbritannien, ja. Ja. Gut. Können wir jetzt lange drüber reden. Das hat verschiedene sehr problematische Auswirkungen. Eigentlich auf der ganzen Welt. Es gibt einen sehr guten Artikel, ich glaube, da können wir auch, dürfen wir da gerne erwähnen, bei The Verge, wenn ihr das Englischen mächtig sind und sonst könnt ihr das einfach im Deep reinfallen, warum das Auswirkungen hat auf die ganze Welt. Weil es gibt, zum Beispiel gibt es, wenn das bewilligt wird, man weiß es eben nicht, es ist so wie, ich weiß nicht genau, treten sie auf das ein, treten sie nicht auf das
ein. Genau, das ist ja speziell, ist ja eine geheime Order.
Genau. Es ist nicht publicly announced, sondern das ist einfach so, die haben das hinten und es ist geleakt eigentlich.
Man wüsste das eigentlich gar nicht.
Genau.
So.
Genau. Haben wir auch irgendwelche Journalisten zu verdanken oder Journalistinnen, dass wir das wissen.
Und man weiß auch nicht, ob sie dem Stand geben. Also ob sie jetzt dran sind, eine Backdoor zu programmieren oder nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, nicht. Aber
vom Schiff aus würde ich sagen, nein. Weil die Amerikaner, also die US-Amerikaner haben das auch schon wollen und dort hat der Tim Cook oder Apple hat einfach gesagt, jetzt kommt nicht in Frage und bei allem gebotenen Respekt, wenn Apple als US-Firma vor der USA, vor der Regierung die Anfrage abschmettern, denke ich mir so, Briten, was sind ihr? Was wollt ihr? Es ist so,
ich finde es zu wenig grosser Markt, dass
das absolut. Jetzt also es ist so...
Ja, wie natürlich, wenn die Schweiz käme, ja nicht ganz, aber so
ähnlich. Ja, also Apple ist natürlich... Also, Großbritannien ist schon noch eine der grössten Volkswirtschaften in Europa und natürlich schon ein Schwergewicht weltweit nach wie vor, auch wenn sie natürlich nicht mehr ihr weltumspannenden Netz haben wie noch irgendwie vor 60, 70 Jahren. Aber ich komme nicht davon aus. Aber man weiß es nicht. Und es gibt auch ein Informationsverbot. Also, man wird das nicht erfahren, außer es liegt irgendwelche Informationen diesbezüglich.
Und sie können sie, glaube ich, anfechten. Aber auch das wird dann vor einem geheimen Gremium wieder stattfinden. Und man wüsste auch dort nicht, ist jetzt das durchgekommen oder nicht. Und es ist ja schon ein bisschen etwas anderes als bei dem Fall in den USA, glaube ich. Oder weil dort ist es ja der...
Dort wird einfach öffentlich gelockt, oder?
Ja, genau. Nein, das auch. Aber ich meine, der Fall in den USA ist wie so After Effect gewesen. Das war, glaube ich, im San Bernardino-Shooter ist das gewesen, wo das iPhone... Das ist ganz blöd gelaufen. Das ist, glaube ich, das FBI hat das iPhone aus Versehen gesperrt, weil sie irgendwie den Code falsch eingegeben haben, drüber oder so etwas. Sie hätten, glaube ich, den Zugang gehabt und haben dann gesagt, hey, Apple, könnt ihr uns nicht das bitte wieder entsperren? Und Apple hat dann gesagt, ja, nein, geht wie nicht, weil wir können es nicht. Es ist verschlüsselt. Genau. Und das ist aber wie, dort ist ja schon passiert gewesen. Und da ist natürlich jetzt so ein Order, hey, ihr müsst das einbauen für Zukunft. Aber ja.
Ja, und was für Auswirkungen hat die denn so etwas? Also, es ist zum Beispiel, du hast dann zum Beispiel das Problem, wenn das nicht mehr die Verschlüsselung nicht mehr also sicher wäre, wenn das den Briten offenstehen würde, dann das ist natürlich ein potenzielles Einfallstor auch für Leute, wo das nicht angeht.
Mhm. Also Hacker.
Hacker, ja. Eigentlich, genau. Wo auch immer die dann kommen. Und weil man ja nie genau wird wissen, oder zumindest Stand heute nie genau wird wissen, ob sie dieser Anfrage stattgegeben haben, könnte Apple dann wie auch nicht darüber informieren, dass jetzt das von Dritten gehackt worden ist, oder? Weil dann müssten sie ja zugeben, dass es eine Möglichkeit dazu gibt, dann müssten sie zugeben, dass sie das für die Briten gemacht hätten. Und das geht ja nicht, weil es gibt ja keine
Meldungsverweigerung.
Offiziell gibt es ja nicht. Das heisst so, du wirst weder erfahren, ob die Briten Zugriff haben auf das, noch wirst erfahren, ob die Briten vielleicht reingeleimt worden sind und jetzt irgendwas, weiß ich, ein Hacker aus Gott weiss wo, dann vielleicht auch Zugriff hat auf solche Daten. Genau. Und auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, oder? Der erweiterte Datenschutz, eben, den das einmal vorher erwähnt hat, der ist in Gefahr im Prinzip. Großbritannien könnte die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nachher auch also total kappen. Das war theoretisch
also
auch.
Also, von iMessage meinst du?
Ja, zum Beispiel, ja. Das war dann wie so ein logischer nächster Schritt.
Wo es übrigens, noch schnell so eine ganz kurze Seitenanstuf machen, die End-zu-End-Verschlüsse bei iMessage, da haben wir noch eine Frage bekommen von einem Podcast-Hörer zu dem neuen Protokoll, das Apple umgestellt hat. Und das ist aber schon vor einem Jahr, jetzt habe ich vergessen, P3 heisst es, glaube ich. Und das ist ja mittlerweile wirklich, also ich habe das angeschaut und so ein bisschen Zeug darüber gelesen und das ist anscheinend wirklich mittlerweile auf sehr einem hohen Niveau verschlüsselt. Dass du auch nicht mit so Machine Learning und so, dass du das fast nicht kannst knacken. Also es ist wie, Signal ist ja sonst, glaube ich, relativ bekannt gewesen für eine sehr gute Verschlüsselung. Das ist irgendwie, glaube ich, Level 2, sagt man dann. Und jetzt das,
oder Dreamer auch ist relativ
genau, gut, und Apple ist jetzt wirklich nochmal ein Level drüber, also als die andere Verschlüsselung. Also man kann auch wirklich sagen, die iMessage Verschlüsselung, die ist sehr gut.
Die ist absolut tip-top, ja.
Also um das einfach noch schnell von der Seite so am Rand beantworten.
Ja, das ist doch gut. Und der Punkt ist ja auch, man darf ja nicht, also es braucht dann, wenn dem entsprochen wird, dem Wunsch, da braucht es ja dann auch keine Verdachtsmomente mehr. Es ist ja dann nicht so, dass der Briten gewährt, also die wollen nicht einfach so, hey, wir möchten gerne einen spezifischen Fall fragen können und ihr gebt uns denn das, sondern sie wollen aus Prinzip auf alle, immer, jederzeit können zugreifen, ohne dass es da dann jedes Mal eine Staatsanwaltschaft muss in Otto darunter setzen und was dann an Apple weitergeleitet wird, das geht nicht zu wenig weit. Sie wollen grundsätzlich alles. Und ja, und dann kommt natürlich auch der Domino-Effekt, oder? Weil ich kann mir gut vorstellen, also die Amis oder Chinesen.
Deutschland.
Deutschland. Ja. Ja, Deutschland sind momentan noch rechte Verfechter vom Datenschutz. Ja, also ja, sie sind ja auch in dem sogenannten, in Anführungszeichen, Kinderpornoschutzding sind sie ja die, die sich noch querstellen im Moment, da sind ja die Franzosen gekippt. Ah, bei den Franzosen ist es noch etwas. Und die Spanier sind auch in das ein bisschen auf der Seite von der staatlichen Überwachung und so weiter. Jedenfalls eben Dominoeffekt, wie der Name schon sagt. Und dass die könnten nachher finden, ja gut, also wenn die Briten das kriegen, dann wollen wir das auch haben und so weiter. Und ja, Apple könnte sich da sehr viel Vertrauen verspielen schlussendlich.
Das ist wirklich, das habe ich gesagt, das ist wie in einem James-Bond-Film, wo einfach alle überwacht werden jetzt.
Absolut. Und eben, und es ist auch ein Präzedenzfall, oder? Ich meine, es betrifft ja auch nicht nur Apple. Irgendwann kommt man dann auf die Idee, Apple, wenn das Apple als Riesenplayer, dann fragt man nochmal bei Microsoft und bei Meta und bei weiss nicht was. Und
ja. Es ist ein slippery slope, wie man so schön sagt. Oder?
Absolut. Absolut.
Ja, dann hoffen wir da, bleibt Apple standhaft. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht gross über Meinung diskutieren. Also ich finde wirklich auch da, das ist jetzt so ein Fall, wo Datenschutz einfach muss höher gewichtet werden als
ja, also in dem Umfang, wo sie das, genau, also in dem Umfang, wo sie das wollen, da ist relativ klar, oder? Wenn du jetzt eine Person hast oder eine Personengruppe, die du wirklich begründeten Verdacht hast, dass der jetzt irgendwie so ein Kinderhändler ist, wo irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Kinder aus armen Ländern entführt und die dann irgendwie so für Sextrafficking rumschickt und so, dann finde ich, hey, ja, go for it.
Aber das Problem ist natürlich, dann hast du, also ist ein systematisches Problem. Oder? Entweder absolut, machst du eine Backdoor, die du dann kannst punktuell brauchen, oder du machst sie halt nicht. Und genau, wenn du sie machst, dann gibt es sie einfach. Und zwar grundsätzlich, und dann kannst du sie halt auch missbrauchen.
Ganz genau.
Und dann ist das wie so eine Waage, oder du musst abwägen, okay, wie viel Gutes machst du jetzt mit so einer Backdoor potenziell, eben dass zum Beispiel so Fehler vielleicht dann kannst aufdecken oder verfolgen und wie auch immer. Und auf der anderen Seite, wie viel Schlechtes kann potenziell passieren, wenn man das macht, kann es missbraucht werden, werden wir alle überwacht und so weiter. Also das ist ein bisschen, ja, schwierig. Gut, ja, dann würde ich sagen, verlassen wir Großbritannien und gehen einfach noch auf den Kontinent über, in die EU. Dort ist etwas passiert, dort ist eigentlich kein Gesetz geändert worden oder so, dort ist einfach eins umgesetzt worden, sozusagen. Und zwar geht es um die erste Porno-App auf dem iPhone. Also Apple ist ja grundsätzlich so ein bisschen der König vom Virtue Signaling. Also das auf Deutsch heisst das so, seine Tugendhaftigkeit zur Schau stellen. Einfach so, wie gut das man ist und wie moralisch und so. Oder das.
Nach den transkontinentalen Standards, oder?
Nach den transkontinentalen, ja, genau. genau. Und eben, es gilt ganz besonders, wie du es ansprichst, bei Pornos, also bei sexuellen Inhalt, dass will Apple einfach nicht in den offiziellen App-Stores. Also es gibt grundsätzlich, glaube ich, keine App, so viel es mir ist, mit explizitem sexuellen Inhalt. Da ist Apple extrem strikt und es ist ja so, dass im normalen App-Store dass Apple die inhaltliche Kontrolle behaltet über alle Apps. Das heisst, jede App wird angeschaut, okay, was passiert da drin, für was ist die und so weiter. Und abgesehen von der Sicherheitsprüfung wird halt eben auch geschaut, hat es einen sexuellen Inhalt und wenn ja, dann wird das einfach abgelehnt. So, jetzt, wenn man aber in der EU wohnt, kann man sich ja mittlerweile über alternative App-Stores Apps abladen, wo eben nicht die offiziellen Apple-Richtlinien gelten. Und ab dem 3. Februar, seit dem 3. Februar, ist jetzt eben tatsächlich so eine Porno-App verfügbar in einem von den App-Stores. Also der App-Store heisst irgendwie Altstore, PAL und die App heisst Hot Tub. Was die genau macht, also es ist eigentlich recht unspektakulär. Das ist, glaube ich, einfach so eine Schnittstelle zu Porno-Websites wie Pornhub oder wie sie alle heißen. Und was denn der Vorteil genau ist, haben da ganz viele Leute unter dem Artikel geschrieben, ja, mach doch einfach das Safari auf. Das stimmt absolut.
Und auch für die Website an, oder? Ja.
Genau, ich glaube, der Vorteil von der App ist einfach lediglich, dass es halt wahrscheinlich irgendwie schöner dargestellt ist. Oder also, vielleicht hast du, glaube ich, auch keine Werbung, habe ich irgendwo gelesen. Wir können sie selber nicht ausprobieren, muss man sagen, weil wir sind in der Schweiz. In der Schweiz gibt es die alternativen App-Stores nicht. Aber ich denke auch, der Mehrwert wird sich in Grenzen halten. So, jetzt, Apple findet das natürlich überhaupt nicht gut. Die haben die App auch verurteilt. Das haben gesagt, man findet, das ist irgendwie Jugendschutzbedenken und das ist nicht sicher und Zeug und Sachen. Aber sie können eben nichts wirklich dagegen machen, oder?
Also, es ist, naja, sie haben keine Herrschaft über den App Store.
Und warum müssen sie das jetzt genau? Du hast da den Background mit dem DMA.
Also warum sie die Drittstores zulassen müssen?
Ja.
Das ist im Prinzip, also der Digital Markets Act, das ist eine Art wie sehr spezifischer Teil vom Kartellrecht in der EU. Apple hat da halt einfach der Daumen drauf. Oder der Apple ist ein sogenannter Gatekeeper, sie ist eine von der Top 6 von der grossen Tech-Firmen. Sie haben so ein eigenes Imperium und sie haben ein eigenes Ökosystem. Das ist ja anders als zum Beispiel Android, wo verschiedene Hersteller nutzen, das OS und so weiter. Und bei Apple kommt halt alles von ihnen.
Also auf dem iPhone musst du die Apps
über den App Store abladen und auch als, und das ist einerseits für dich als User, du hast einfach keine Wahl.
Genau, du kannst zum Beispiel keine Porno-Apps abladen.
Und andererseits ist für den App-Entwickler, das sind teilweise schon sehr unattraktive Bedingungen. Also Apple kassiert 30%, wenn du in deiner App irgendetwas hast, was du verkaufst. Sagen wir Netflix. Wenn du ein Netflix-Abo abschließt, kassiert Apple von dem 30%.
Ist das nicht mal ein bisschen abgegangen mittlerweile? Irgendetwas ist, glaube ich,
anpassbar. Kommission ist variabel.
Ja.
Ich glaube, zwischen 15% und 30% ist es mittlerweile.
Auf jeden Fall ist es immer noch viel und du kommst nicht dran vorbei.
Genau, du kommst nicht dran vorbei. Du kommst auch nicht ganz dran vorbei, etwas zu zahlen, wenn du das bei dritten App Stores anbietest. Dort hast du einfach die Core. Ach Gott, wie heisst es?
Core Technology Fee.
Core Technology Fee, danke vielmals, genau. aber die EU hat einfach gesagt, sie wollen dort das Monopol aufbrechen. Sie finden, das ist ein Innovationshemmer. Es ist auch, Apple ist auch an der Grenze, um das zu missbrauchen, finanziell und vom Einfluss her. Und das ist eine von verschiedenen Massnahmen, die Apple jetzt ergreifen muss, dass sie die Stores zulassen. Es gibt ja noch andere Sachen, wie zum Beispiel so Interoperabilität. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile aussieht. Unter Interoperabilität verstehst du, dass du in gewissen Apps auch andere Apps zulassen musst. Also ein sehr prominentes Beispiel ist jetzt, das ist jetzt nicht Apple, sondern Meta. WhatsApp gehört ja zu Meta und dort heisst es, WhatsApp ist halt so bekannt und so einflussreich, dass es möglich sein muss in der EU, dass du innerhalb von WhatsApp mit anderen Messenger fungierst. Genau. Und das passt Apple natürlich gar nicht, weil einerseits entgeht ihnen da Sturz, das ist ganz klar. Zweitens haben sie Sicherheitsbedenken, jedenfalls offiziell. Sie haben gesagt, ja, wenn du halt Hans und Franz können irgendwelche Apps entwickeln,
und aber da wir das aber nicht kontrollieren. Aber das kontrollieren sie, weil das ist eben, das habe ich dann auch so ein bisschen komisch gefunden. Das haben sie wirklich irgendwie angefügt, glaube ich, in ihrem offiziellen Statement. Aber sich, also die, wenn ich das richtig verstehe, die Apps in den Drittstores, die werden zwar nicht inhaltlich von Apple überprüft.
Aber auf Sicherheit.
Genau, aber auf Sicherheit und Betrug laufen die Apps trotzdem noch die normale Prüfung von Apple. Das heisst, jetzt zum Beispiel die Hot-Tub-App, die kann jetzt kein Virus enthalten.
Oder?
Ja. Darum, also ich, ist es dann gleich ein Problem für die Sicherheit, oder was?
Sie halten sich doch relativ allgemein. Sie sagen, das ist einfach das ist das Nutzererlebnis, das nachher nicht das Gleiche ist. Man kann nicht zu 100% für alle Kompatibilitäten garantieren, weil wir auch gewisse Sachen einfach auch nicht mehr einfach so ablehnen dürfen, weil uns der DMA das so vorschreibt und so weiter. Oder?
Was ich glaube, stimmt. Also natürlich haben sie dann nicht mehr, das stimmt sicher, dass sie halt nicht können das ganze Erlebnis kontrollieren können. Und du kannst natürlich argumentieren, dass viele Leute ein iPhone genau weg dem kaufen, weil sie wie wollen sicher sein, dass einfach alles so funktioniert, wie es muss.
Und ganz genau. Das ist ja einer von der USPs von Apple, oder?
Ja.
Wo let the magic happen. Oder?
Ja, genau.
Darum hat das ja dann auch zur Folge, dass die Leute dann auch bei Apple-Produkten bleiben. Oder Kopfhörer zum Beispiel. Oder? Du musst nichts mehr drücken, keine Tasten, keine Verbindung, kein Bluetooth dran lassen, sondern es geht einfach so. Und das steht dann ein bisschen zur Debatte, wie sehr das denn noch so ist. Allerdings, ich gehe immer nur von mir aus, ich bezweifle, dass da sehr grosse Anzahl an...
Der Punkt ist aber, glaube ich, auch, ich habe ein paar YouTube-Videos geschaut, wie das dann aussieht. Also bis du überhaupt so weit bist, dass du Apps in dem Altstore runterladen kannst, das geht relativ lang. Also du musst x-mal bestätigen, dass du das wirklich willst, dass du das Risiko bewusst bist und so. Und dann, ich glaube, jetzt für die spezifische App, die findest du nicht mal einfach so, sondern musst wie die URL haben, also musst wie das, im Browser quasi den Link suchen und den dann in dem Altstore öffnen und dann kannst du den abladen. Also es ist relativ umständlich und du musst es wirklich wählen.
Okay.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass da so die meisten
Max, ja. Apple pusht dort Boundaries. Also sie, ja. wollen, sie bügen sich dem wirklich nur genau so fest, wie sie juristisch zwingend müssen. Und sie machen es doch ganz bewusst, ganz absichtlich so unpraktisch und so unangenehm wie möglich, das irgendwie jetzt verfolgen. Oder? So wie es dann halt möglich ist im juristischen Rahmen. Ohne, dass sie da irgendwie zahlen müssen für irgendwas. Oder?
Ich finde jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so... Ja, mal, wenn es dann zu umständlich ist, dann finde ich es schon ein bisschen lächerlich. Oder? Bis zu einem gewissen Grad verstanden ist, finde ich, okay, mach halt deine Hürden, wenn du das willst. Und die Leute, die es dann gleich wollen, die kommen da rum oder die nehmen die Hürden und die anderen...
Ja, ich glaube, dass es... Also ich glaube nicht, dass... Also ich glaube, es gibt nur die Leute, die das unbedingt wollen und die Leute, die es gar nicht interessiert. Ich bezweifle, dass so ein 0815-Mensch jetzt irgendwie Interesse hat an so einem App-Store. Und dann aber sagt, weil er jetzt hier noch 24 Mal muss klicken muss, lässt es dann gleich sein. Also ich glaube, dieser Use Case ist äußerst selten.
Ja, denke ich auch. Und jetzt für die spezifische App habe ich mich dann schon so ein bisschen gefragt, ja, also das ist generell die Haltung, dass Apple so die Porno oder einfach generell sexuelle Inhalte komplett verbietet. Habe ich mich dann schon so ein bisschen gefragt, so, ja, ist das noch zeitgemäß? Weil, wenn ich mir dann überlege, gleichzeitig kann sich irgendwie ein 12-jähriger TikTok abladen und hat einfach quasi das digitale Dopamin-Casino und ist nach 3 Stunden abhängig. Ja. Was ist jetzt schlimmer, weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, also wenn du das aktuelle politische Klima in den USA schaust, ist das wahrscheinlich aktueller denn je, oder?
Mhm.
So die... christliche, ich mache jetzt gerade Gänsefüßli für die, die es nicht sehen, die christlichen Werte und also der Neokonservatismus und so. Ich glaube, das muss jeder und jede für sich selber beurteilen. Ich finde es ein Schmarrn, aber ich glaube, sie sind auch nicht so fernab von anderen Strömungen, wo momentan ein grosser Aufkommen sind. Wieder.
Gut, das ist natürlich so. Also grundsätzlich ist irgendwie... Glücksspiel und so ist ja alles kein Problem und man kann alle abhängig machen von so Zeugen, aber wenn es sobald zum Nachteil geht, kein Brüsch, genau, das geht wieder. Ja, gut, aber das ist einfach Realität dort in der Kultur und das schwappt halt dann auch in Firmen über und ja, okay. Also ja, es ist ja ein bisschen ein Sturm im Wasserglas, habe ich so das Gefühl, weil eben wie der erste Kommentar schon richtig sagt, ja, du kannst einfach Safari aufmachen, das ist auch nicht blockiert.
Absolut. Ich glaube auch, dass man durch das, dass sie so ein Theater gemacht haben, wegen dieser App haben sie eine viel größere Plattform gegeben, als sie hätte, wenn sie das nie, wenn Apple gut, sich nie zu dem geäußert hat.
Aber ich finde natürlich, also Apple hat ja nicht selber das Theater gemacht, muss man natürlich sagen, fairerweise, also Hot Tub hat das ja, oder respektive, nein, Entschuldigung, der App Store, die Alternative, hat das aktiv beworben auf Blue Sky, glaube
ich. Okay.
Und hat sich gesagt, so, jetzt ist das iPhone ist jetzt 18 Jahre alt und darum ist es jetzt reif für ein bisschen reifere Inhalte. So. Und dann ist klar, dann hast du die erste Porno-App, das ist einfach die Schlagzeile. Die zieht einfach, die das macht halt einfach jede Zeitung. Also das ist ja wirklich in die Massenmedien übergeschwappt. Also, das ist dann so... Bild-Zeitung und...
Selbstverständlich.
Also alle. Ja gut, das ist jetzt nicht das beste Beispiel.
Angst, Hass, Titten und der Wetterbericht.
Das ist ja, genau so. Also das ist klar, das wird halt dann aufgegriffen überall. Und Apple selber hat sich erst auf Anfrage von Verge, ist es glaube ich, haben sie sich geäussert. Also sie haben nicht aktiv irgendwie Stellungnahme gemacht. Okay. Von dem her.
Oh well, okay.
Ich glaube, sie hätten ihnen wäre es wahrscheinlich auch lieber gewesen, wenn das einfach niemand gemerkt hätte und es einfach passiert wäre. Ja, meine Frage ist da höchstens so ein bisschen für die Zukunft. Oder jetzt hat man den DMA und jetzt, das ist jetzt gerade so eine Auswirkung, die man konkret sieht, dass man könnte in der EU eine Porno-App aufs iPhone laden, das hätte es vorher einfach nicht gegeben und das ist jetzt von dem Gesetz ein konkretes Resultat,
so. Ja, Auswirkung, genau.
Und ich stelle ein bisschen zur Debatte, oder wird das jetzt vielleicht auch langsam wieder ein bisschen aufgeweicht in Zukunft? Also der startet jetzt zwar, aber man hat da schon so Gelüste hört man regelmäßig, ab zu Elon Musk und Zuckerberg, die jetzt halt politisch mehr Einfluss haben, dass ihnen der DM eigentlich nicht so passt. Und dass sie natürlich gerne hätten, dass jetzt da die Politik ein bisschen Einfluss nimmt wieder auf die EU, dass der vielleicht nicht mehr so rigoros umgesetzt wird wie auch schon.
Wäre fatal. Also es geht ja nicht einmal darum, also ob man jetzt den in seiner Ganzheit oder in seiner Gesamtheit gut heisst oder nicht. Ich finde es erstaunlich, völlig wertfrei, erstaunlich, wie rigoros der von Tag 1 eigentlich durchgeboxt worden ist.
Ich auch, ja.
Weil, ich erinnere mich, als ich den Hintergrund zu diesem Gesetzesentwurf geschrieben habe, als ich ja auch einen Artikel dann schlussendlich publiziert habe bei uns, habe ich gedacht, das ist so ein Papiertiger. Da kommt nachher die Ausnahme und die Ausnahme von der Ausnahme und bei den grossen Playern sowieso schon dreimal nicht und so. Und wenn du jetzt schaust, wie hart sie die Unternehmen an Kandara nehmen und wie sie da ohne mit der Wimper zu zucken Bussen aussprechen und so, finde ich stark. Und
eben unabhängig davon, ob man jetzt das Gesetz gut findet oder nicht, das ist eine ganz andere Diskussion.
Was ich persönlich vom Thema halte,
aber
Umsetzung, ja. Ich finde Umsetzung, dass man mal zeigt, hey, schaut, wir sind nicht nur Sesselfurzer, sondern das passiert jetzt und so. Und wenn sie jetzt da einknicken, das wäre, also ich fände es ein schlechtes Zeichen für Europa.
Ja.
Und bin gespannt. Also ich meine, der Druck wird nicht kleiner in den nächsten 4 Jahren.
Das denke ich auch nicht. Apple hält sich ja da immer relativ zurück. Sie sagen einfach, oder sie arbeiten nach den lokalen Gesetzen und sie sagen sich an die halten und so. Ja. Und probieren aber gleichzeitig ihre Überzeugungen so gut wie möglich durchzusetzen. Und eben jetzt in dem Fall ist es natürlich ihre Überzeugung, dass sie sind der Gralshüter über die iPhone Experience und das ist das untersteht ihnen so in ihrem Kopf.
Genau. Dort glaube ich auch, aber weißt, anders als bei einem Elon Musk, glaube ich, dass auch bei Apple, das hat null politische Färbung. Denen geht es einfach ums Fortkommen und ums Auskommen von ihrer Firma.
Ja.
Denen ist das völlig Wumpe. Und, aber das betrifft sie jetzt halt sehr konkret. Oder?
Ja, gut, da sind wir gespannt, ob das, wie das weitergeht. Und wir sind mit dem am Ende von der heutigen Folge. Mal 3 kleinere Themen, was wir jetzt gar nicht behandelt haben, weil es ist Montag und es ist nur Gerücht. Wahrscheinlich übermorgen wird vielleicht noch das iPhone SE vorgestellt, das neue.
Ja, morgen, wenn, oder?
Ich glaube, Mittwoch ist jetzt mittlerweile der neueste.
Mittwoch ist der neue Dienstag.
Ich weiß es nicht, Gerücht, und es kommt wahrscheinlich aber eine Pressemitteilung. Ich würde aber behaupten, wir reden dann vielleicht schnell im Techtelmechtel, also im normalen Anführungszeichen Digitec-Podcast, über das neue iPhone, wenn es denn da ist. Genau. Und ja, dann machen wir da einen Schlussstrich, würde ich sagen. Flo, wunderbar. Danke vielmals fürs Mitmachen.
Danke dir auch und danke auch euch, wenn ihr euch auch noch dazu äußert in der Kommentarspalte.
Genau. Und danke fürs Zuhören. Ciao miteinander.
Tschüss.